Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Heute mit Jasper Barenberg im Studio. Nicht nur Aufbruch hat die Ampelregierung nach der Bundestagswahl versprochen, sondern auch eine neue Kultur der gegenseitigen Wertschätzung unter den drei Regierungspartnern. Davon war allerdings in den letzten Tagen wenig zu spüren, im Gegenteil. Der teils gereizte Ton dürfte auf der Kabinettsklausur der Regierung in Meseberg eine Rolle spielen, neben den drängenden politischen Herausforderungen. Inflation, steigende Lebenshaltungskosten und die Pläne für weitere Entlastungen. Hier die Einschätzung der Lage von Wirtschaftsminister Robert Habeck.
Meine Stimmung war nie schlecht. Also es ist eine angespannte Situation. Es ist jetzt nicht so, dass man als Minister in dieser Zeit morgens fröhlich aufwacht und sagt, was für ein schöner Tag, was mache ich denn mal heute und fällt mir gar nichts ein. Und dann legt man sich hin und dreht sich auf die andere Seite und schläft weiter. So ist die Welt natürlich überhaupt nicht. Es gibt eine Grundanspannung, eine hohe Konzentration, ich nehme an, bei allen Kolleginnen und Kollegen. Aber das heißt nicht, dass wir nicht kollegial und zugewandt miteinander reden.
Die Beratungen in Meseberg, das ist gleich unser erstes Thema. Die Reparaturarbeiten an der geplanten Gasumlage werden uns heute noch einmal mehr beschäftigen und wir erfahren, was man über den Beginn der lange angekündigten Offensive der Ukraine gegen die russischen Angreifer inzwischen weiß. Eine erste Bilanz des Sommers vom Deutschen Wetterdienst interessiert uns und in der Reihe Hintergrund dann ein genauer Blick auf das Kommando Spezialkräfte der Bundeswehr, Titel Gefährdete Krieger. Welche Entlastungen müssen kommen angesichts der rasant steigenden Energiekosten, angesichts der weiter hohen Inflation? An Vorschlägen und an Forderungen von Verbänden und aus der Opposition herrscht wahrlich kein Mangel. Ein Preisdeckel für Gas, die Besteuerung von sogenannten Übergewinnen, gezielte Zulagen für niedrige und mittlere Einkommen. Die Regierung werde sehr schnell entscheiden, das hat Bundeskanzler Olaf Scholz heute versprochen, zum Auftakt der Beratungen auf Schloss Meseberg. Von dort berichtet Stefan Dietjen.
Diese Koalition hat sich einiges zu sagen. In den Fraktionen und Parteien hatten sich Druck von innen und außen in den vergangenen Tagen in giftigen Sticheleien gegeneinander entladen, handwerkliche Fehler, Fehlkonstruktionen, schlechte Performance, miese Umfragewerte hatte man sich gegenseitig vorgeworfen. Die Klausur ist für den Kanzler der Test, ob die schlechte Stimmung auch das Kabinett infiziert hat.
Ich war eben schon kurz da bei den Ersten, die hier eingetroffen sind und kann Ihnen sagen, das wird eine Klausurtagung, wo es gute Stimmung gibt und die Bereitschaft, in einer ernsten Lage eng zusammenzuarbeiten zum Wohl des Landes.
Versprach Olaf Scholz am Vormittag nach den ersten Gesprächen im Schloss Meseberg, dem Gasthaus der Bundesregierung, gut eine Stunde Autofahrt nördlich von Berlin. An den Beginn der Tagesordnung hatte der Kanzler ein Thema gesetzt, das eine Diskussion frei von den hitzigen Interessenkonflikten der Energie- und Sozialpolitik versprach, die Arbeit an einer nationalen Sicherheitsstrategie.
Wir nehmen klassische Sicherheitspolitik sehr ernst, betrachten sie aber nicht isoliert. Wir arbeiten deshalb an einem integrierten Ansatz für die deutsche Sicherheitspolitik, der alle Aspekte mit in den Blick nimmt.
Verschiedene Ressorts, Innen-, Außen- und Verteidigung, sind unter Federführung von Außenministerin Baerbock an der Erarbeitung des Konzepts beteiligt. Als Gast hatte Olaf Scholz dazu seinen spanischen Amtskollegen Pedro Sanchez nach Meseberg eingeladen, dessen Regierung bereits Ende letzten Jahres ein ähnliches Sicherheitspapier verabschiedet hatte. Sanchez bringt aber auch ganz andere Erfahrungen mit in die deutsche Diskussion ein, zum Beispiel zum Thema Übergewinnsteuer, das in der Berliner Koalition seit Wochen kontrovers diskutiert wird. In Spanien wollen wir damit niemanden stigmatisieren, sondern wir werden Energieunternehmen und die Finanzwirtschaft entsprechend besteuern, damit die Lasten durch den Krieg in der Ukraine gerecht verteilt werden. Erklärt der spanische Sozialist bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem deutschen Bundeskanzler am Rande der Kabinettsklausur. Wie es in Deutschland zu einer gerechten Lastenverteilung kommen kann, ist der gordische Knoten, vor dem die drei Koalitionspartner in Meseberg stehen. Ein Konzept der SPD für ein Entlastungspaket für die Bürger, Korrekturbedarf an den Plänen von Wirtschaftsminister Habeck für die Gasumlage hatten die koalitionsinternen Debatten vor der Klausur angeheizt. Olaf Scholz dämpfte am Vormittag die Erwartung, dass in Meseberg weißer Rauch aufsteigt und eine Einigung über das geplante Entlastungspaket verkündet werden könnte. Im Lauf der Woche werde man weiter am Ziel einer gemeinsamen Lösung arbeiten, erklärte der Bundeskanzler.
Es finden ja sehr konstruktive, auch sehr vertrauliche Gespräche in der Regierung über diese Frage statt. Es wird jetzt berichtet, was völlig okay ist, darüber, was alles so für Vorschläge im politischen Raum existieren. Und für eine Demokratie und eine demokratische Koalition ist das auch
Richtig.
Offen auch die Auseinandersetzung um einen möglichen Weiterbetrieb der deutschen Kernkraftwerke über die Jahreswende hinaus. Bis Ende August oder Anfang September, so hieß es, sollten die Ergebnisse des sogenannten Stresstests vorliegen, mit dem Bundeswirtschaftsminister Habeck das Für und Wider einer verlängerten Nutzung neu kalkulieren will. Die Frage aber, so war in Koalitionskreisen zu hören, müsse am Ende politisch entschieden werden. Es geht darum, Kompromisse zu schließen, in denen auch parteipolitische Opfer gegeneinander aufgewogen werden müssen. Alles hängt dadurch mit allem zusammen. Stoff genug für einen langen Abend in Meseberg.
Der Bericht von Stefan Dietjen. Handwerklich schlecht gemacht. Dieser Vorwurf kam zuerst von der Union. Inzwischen aber haben auch die Regierungsparteien längst einräumen müssen, dass die Gasumlage Schwachstellen hat und Lücken. An dem Instrument will Wirtschaftsminister Robert Habeck trotzdem festhalten, wird inzwischen aber ein wenig konkreter, wenn es um die einzelnen Reparaturarbeiten geht. Aus Berlin berichtet Ann-Kathrin Büsker.
Eine Umgestaltung der Gasumlage ist geboten. Darüber ist man sich in der Regierungskoalition einig. Mitnahmeeffekte durch Unternehmen, die gar nicht in finanzieller Schieflage sind, gilt es zu unterbinden. Man hatte diesen Punkt schlicht unterschätzt, gestand Wirtschaftsminister Robert Habeck am Morgen im Deutschlandfunk ein.
Diese Geschichte mit den Trittbrettfahrern war nicht unbekannt, nur in der Dimension nicht erkannt, wie viele es sein werden.
Die Zeit drängt. Ab Oktober soll die Umlage von 2,4 Cent pro Kilowattstunde Gas erhoben werden. Ein knappes Dutzend Unternehmen hatte sich für den Bezug listen lassen. Neben angeschlagenen Konzernen wie Uniper auch international tätige Unternehmen, die zuletzt durch die hohen Energiepreise Rekordgewinne eingefahren hatten. Habeck nannte am Morgen im Deutschlandfunk drei Kriterien, die bei einer Umgestaltung für mehr Gerechtigkeit sorgen könnten.
Dass die Unternehmen einen Anteil an der Versorgungssicherheit Deutschlands haben müssen. Also nicht nur russische Gasausfälle kompensieren, sondern in einem relevanten Anteil, der für die Versorgungssicherheit von Deutschland notwendig ist. Das zweite Kriterium wäre, dass diese Mengen, die beschafft werden müssen, am Unternehmen selbst eine gewisse Relevanz haben. Dass also Unternehmen, die große Gewinne in anderen Bereichen machen, weil sie noch x Kohlekraftwerke haben, dass sie das dann nicht umlegen können. Und drittens das, was für alle Unternehmen gilt, die staatliche Hilfen bekommen, dass sie keine Boni und Dividenden auszahlen dürfen.
Die Herausforderung dabei ist, dass bei der Umgestaltung sowohl Aspekte des Gleichbehandlungsgrundsatzes als auch EU-Beihilferecht beachtet werden müssen, damit die Umlage rechtssicher ist. Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger von den Freien Wählern forderte unterdessen, die Gasumlage komplett abzuschaffen und stattdessen direkte Hilfen für den Gaseinkauf zu zahlen. Im Deutschlandfunk verwies Wirtschaftsminister Habeck darauf, dass der Staat ja auch durch direkte Hilfen bzw. KfW-Kredite unterstütze. Gestern war bekannt geworden, dass Uniper seinen KfW-Kreditrahmen um weitere 4 Milliarden erweitern will. Das liege eben daran, dass Uniper die Gasumlage noch nicht bekomme, so Habeck.
Im Moment kriegt Uniper mit jeder Kilowattstunde Gas, die sie verkauft, weniger Geld.
Bundeskanzler Olaf Scholz war heute zum Start der Kabinettsklausur bemüht, Zuversicht zu verbreiten, auch mit Blick auf den Füllstand der Gasspeicher.
Anders als im letzten Jahr sind unsere Speicher schon über 80% gefüllt und wir werden sie weiter füllen, um fortgesorgt zu haben für den kommenden Winter.
Ab morgen geschieht dies jedoch kurzfristig komplett ohne Gas aus der Nord Stream Pipeline. Der russische Staatskonzern Gazprom hatte angekündigt, die Pipeline wegen Wartungsarbeiten an einer Turbine vom 31. August bis zum 2. September abzuschalten. Nach der letzten wartungsbedingten Abschaltung hatte Russland die Gaslieferung auf 20% der Kapazität gedrosselt.
Ann-Kathrin Büsker berichtete. Es wäre wohl eine weitere folgenreiche Zäsur in Russlands Krieg gegen die Ukraine, wenn es den Verteidigern gelänge, nicht nur den Vormarsch der russischen Angreifer in Schach zu halten oder zu verlangsamen, sondern auch besetztes Gebiet zurückzuerobern. Das gilt umso mehr in und um Cherson, einer strategisch wichtigen Stadt im Süden des Landes. Dort hatten Offizielle gestern den Beginn einer lange angekündigten Offensive verkündet. Über die Entwicklung dort berichtet Helge Rosenkranz, beginnt aber mit dem weiter schwelenden Konflikt um das Atomkraftwerk in Saporischschja.
Das Team der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA wird im Laufe der Woche im Atomkraftwerk Saporischschja erwartet. Zuvor soll sich der Chef der IAEA, Grossi, mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj in Kiew treffen. Die Angriffe auf das Gelände des Atomkraftwerks gehen jedoch weiter. Nach russischen Angaben hat es in der Nacht 2 Explosionen in der Nähe eines Lagers für abgebrannte Brennelemente gegeben. Die Strahlungswerte seien weiterhin normal, so das russische Verteidigungsministerium. Russland machte heute erneut ukrainische Einheiten für die Angriffe verantwortlich. Der Sprecher des russischen Präsidenten Putin, Dmitri Peskow.
Wir werden weiterhin die Aufmerksamkeit der Weltgemeinschaft auf das unverantwortliche Verhalten des ukrainischen Militärs lenken, das durch den Beschuss des Kernkraftwerks Saporischschja diese Anlage, nahegelegene Gebiete und sogar eine viel größere Geografie gefährdet. Wir sind davon überzeugt, dass die europäischen Länder ihren Einfluss nutzen sollten, um Kiew faktisch zu verbieten, diese sehr, sehr gefährliche Aktivität fortzusetzen.
Die Ukraine wiederum gibt Russland die Schuld an dem seit Wochen anhaltenden Beschuss. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Die Kämpfe zwischen Russland und der Ukraine konzentrieren sich derzeit auf das Gebiet um die Stadt Cherson im Süden des Landes. Mehr als 2 Dutzend Angriffe auf russische Stellungen soll es in der Nacht gegeben haben. In seiner Videoansprache äußerte sich der ukrainische Präsident Selenskyj zu den Gefechten.
Die Besatzer müssen wissen, dass wir sie bis zur Grenze jagen werden, zu unserer Grenze. Eine Grenze, die sich nicht verändert. Wenn sie überleben wollen, ist es für das russische Militär an der Zeit zu fliehen. Gehen Sie nach Hause.
In Cherson selbst berichteten am frühen Morgen Anwohner von Gefechten. Seit Wochen gelten die ukrainischen Angriffe vor allem den fragilen Nachschublinien der russischen Armee im Süden. Nach einer Analyse des US-Verteidigungsministeriums hat Moskau Schwierigkeiten, neue Soldaten für den Kampf in der Ukraine zu rekrutieren. Viele der neuen Rekruten seien vergleichsweise alt, in schlechter Form und nur unzureichend ausgebildet. Das russische Verteidigungsministerium bestätigte die Angriffe, betonte aber, diese seien so wörtlich jämmerlich gescheitert. Die ukrainische Armee habe große Verluste erlitten. Cherson ist seit den ersten Tagen des Krieges von russischen Truppen besetzt. Für September ist dort eine Volksabstimmung geplant, nach der die Region bald zur Russischen Föderation gehören soll. Aber auch im Osten der Ukraine, in Charkiw, der zweitgrößten Stadt des Landes, wird anscheinend weiter gekämpft. Beim russischen Beschuss des Stadtzentrums seien mindestens 4 Menschen getötet worden, so die Charkiwer Gebietsverwaltung. Die Bewohner sollten sich in Luftschutzkellern in Sicherheit bringen. Das ukrainische Rote Kreuz meldet russischen Artilleriebeschuss auf eines ihrer Evakuierungslager in der Stadt Slowjansk. Dort sei niemand verletzt worden. Auch diese Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Laut einem Bericht der Washington Post setzt die Ukraine auch hölzerne Waffenattrappen ein, um die russischen Raketensysteme zu täuschen, angeblich mit Erfolg. So habe Russland in vielen Fällen eigene teure Marschflugkörper für Angriffe auf wertlose Ziele verschwendet.
Informationen von Helge Rosenkranz, 18 Uhr und gleich 23 Minuten. Der Deutschlandfunk mit den Informationen am Abend. Ausgelassene Urlauber aus Russland an Stränden überall im Süden Europas. Einigen EU-Staaten halten das für eine schwer erträgliche Provokation. Tschechien und die baltischen Staaten etwa fordern schon länger einen Visastopp, den Frankreich oder Deutschland allerdings ablehnen, weil davon auch Kreml-Kritiker oder Vertreter der Zivilgesellschaft betroffen wären. Das ist nur ein Thema, das die Außen- und die Verteidigungsministerinnen und Minister bei ihren Gesprächen in Prag gerade beschäftigt. Der Überblick von Klaus Renne.
Doppeleinsatz heute für Josep Borrell, den EU-Außenbeauftragten der Europäischen Union. Nur Minuten nach Beendigung des Treffens der Verteidigungsminister in Prag begrüßte Borrell die Riege der EU-Außenminister. In beiden Fällen stand und steht die Lage der Ukraine im Mittelpunkt.
The situation in the ground continues being very bad. Ukraine needs our support. And we will continue providing this support.
Die Lage ist nach wie vor sehr ernst. Die Ukraine braucht unsere Unterstützung und wir werden weiter helfen, versicherte Borrell. Auch über den Sommer hinweg habe die militärische Hilfe für Kiew nicht nachgelassen. Anderslautende Meldungen seien schlicht falsch.
I read some news about a decrease on that. Nothing at all.
Waffen und Ausbildungshilfe erhält die Ukraine von vielen EU-Mitgliedstaaten. Doch es brauche eine stärkere Koordination, so Staatssekretärin Siemtje Möller, die für die Bundesregierung an den Beratungen teilnahm.
Seit einigen Monaten bilden wir aus im Bereich Luftverteidigung, aber auch im Bereich Artillerie. Das ist für uns als Deutschland ein möglicher Schwerpunkt. Wir haben hier allerdings zugleich eine Initiative und einen Vorschlag mit den Niederlanden erarbeitet, wie wir im Bereich Demining, also Minenabwehr, eine weitere Ausbildung verstärken. können. Und wie der Kanzler gestern in seiner Rede gesagt hat, können wir hier eben auch einen Schwerpunkt bei unserer Aufgabe übernehmen.
Eine eigene EU-Ausbildungsmission für die Ukraine. Darüber wurde heute im Kreis der Verteidigungsminister gesprochen. Es sind informelle Beratungen in Prag, deshalb wurden heute keine Beschlüsse gefasst. Am Nachmittag formulierte Josep Borrell das Ergebnis der Beratungen so.
All member states agree on launching the work necessary to define the parameters for a EU military assistance mission for Ukraine.
Es gebe Konsens darüber, die Parameter für eine Ausbildungsmission festzulegen, so Borrell mit aller Vorsicht. Denn es gibt Bedenken. Wer bildet aus? Wo wird ausgebildet? In welchem Umfang? Zu welchem Zeitpunkt? Das alles ist ungeklärt. Aber wichtig, hier Claudia Tanner, die österreichische Verteidigungsministerin, mit der Perspektive aus Wien.
Schauen Sie, wenn wir als Beispiel hernehmen, den Westbalkan. Wir haben sehr viele Kompetenzen im Minenraumbereich zum Beispiel. Das wäre etwas, das vorstellbar wäre. Aber wenn dann nach einem Krieg, weil da haben wir sehr genaue verfassungsrechtliche Vorgaben gesetzt.
Die Kontroverse um zukünftige Visa für russische Staatsbürger in der EU wird die Außenminister beschäftigen. Vor allem die baltischen Staaten drängen auf einen Stopp der Visumsvergabe. Außenminister Urmas Reinsalo aus Estland sagte es am Nachmittag so.
We need clearly address the entry of Russian Federation citizens into European Union. It needs to end.
Ausnahmen solle es aus humanitären Gründen und für politisch Verfolgte geben, so der Minister. Doch die schweigende Mehrheit in Russland müsse einen wachsenden Preis für den Krieg Russlands spüren. Das sehen nicht alle so. Spanien etwa fordert eine Balance zwischen Härte gegenüber Kriegstreibern einerseits und eine weiter offene Tür für Russen, die die Wahrheit über diesen Krieg erfahren wollen, andererseits. Auch Berlin sucht in dieser Frage nach einem Kompromiss.
Aus Prag berichtete Klaus Rehme. In Gewalt war gestern umgeschlagen, was den Irak seit den Parlamentswahlen im vergangenen Oktober prägt. Der Machtkampf zwischen dem Wahlsieger Muqtada al-Sadr und anderen politischen Kräften im Land. Der schiitische Prediger hatte die Wahl gewonnen, eine eigene Regierung hatte er aber nicht zustande bekommen. Am Ende setzte al-Sadr immer stärker auf den Druck der Straße. Heute allerdings befahl er seinen Anhängern, die Proteste wieder zu beenden. Und so kam es, wie Thilo Spanhel berichtet.
Die bewaffneten Anhänger von Muqtada al-Sadr treten den Rückzug an. Bilder der Nachrichtenagentur Reuters zeigen, wie schwer bewaffnete Männer in schwarzen T-Shirts durch die Straßen schlurfen. Unser Anführer hat uns aufgefordert, uns zurückzuziehen, und deshalb ziehen wir uns jetzt auch zurück. Bis zum Mittag wurde nahe der grünen Zone noch gekämpft. Jetzt sind die Straßen leer. Es wirkt fast friedlich. Doch die Spuren der Unruhen sind überall sichtbar. Patronenhülsen liegen in kleinen Haufen verstreut. Umgekippte Betonbarrieren, die den Kämpfern als Deckung dienten, versperren noch immer die Straßen. Für das plötzliche Ende der Kämpfe hatte Muqtada al-Sadr selbst gesorgt. Auf einer Pressekonferenz hatte sich der mächtige schiitische Geistliche an seine Anhänger gewandt. Wenn ihr euch nicht innerhalb von 60 Minuten zurückzieht, auch vom Sitzstreik vor dem Parlament, dann will ich nichts mehr damit zu tun haben. Auch friedliche Demonstrationen akzeptiere ich nicht mehr. Muqtada al-Sadr hat in den vergangenen Wochen immer wieder zu Massenprotesten aufgerufen und Tausende seiner Anhänger waren dem Ruf gefolgt. Damit wolle al-Sadr Beobachtern zufolge Druck auf die anderen politischen Akteure ausüben. Unabhängig davon, wer dies begonnen hat, solange die Revolution von Gewalt und Mord überschattet wird, ist es keine Revolution mehr. Im Irak herrscht seit den Parlamentswahlen im letzten Jahr praktisch ein politischer Stillstand. Die Wahlen hatte die Partei von al-Sadr eigentlich gewonnen, allerdings scheiterte der schiitische Geistliche an der wichtigen Zweidrittelmehrheit. Diese ist für die Wahl eines neuen Präsidenten erforderlich. Weil aber sowohl er als auch seine politischen Gegner nicht bereit waren, aufeinander zuzugehen, entstand eine politische Pattsituation im Irak. Nachdem al-Sadr dann gestern seinen Rückzug aus der Politik ankündigte, eskalierte die Situation. Bewaffnete Anhänger des Iran-kritischen al-Sadr und Kämpfer der pro-iranischen Hashd al-Sherbi-Bewegung gingen aufeinander los. Ich entschuldige mich beim irakischen Volk. Und ich danke den heldenhaften Sicherheitskräften, die eine neutrale Haltung gegenüber allen Akteuren eingenommen haben. Unterdessen wurden heute die ersten Opfer der Eskalation beerdigt. Etwa 30 Menschen sollen bei den Kämpfen gestorben sein, berichten irakische Medien. Für ein Ende der Eskalationsspirale müssten die verfeindeten Gruppen jetzt einen Schritt aufeinander zugehen. Doch ob das nach 10 Monaten politischen Stillstands passiert, für viele Beobachter nicht absehbar. Auch wenn al-Sadr seine Anhänger zur Zurückhaltung aufgefordert und auch nochmal seinen Rückzug aus der Politik bestätigt hat, in der aktuell aufgeladenen Situation ist zu befürchten, dass es nicht die letzten Unruhen waren, die der Irak gesehen hat.
Berichtet Thilo Spanhill. Eine ganze Reihe von Unternehmen in Norddeutschland, aber auch in Süddeutschland, hatten seit dem frühen Morgen die Fahnder des Zolls im Haus. Der Verdacht, über Jahre sollen die Unternehmen giftige Chemikalien nach Russland geliefert haben, darunter auch Substanzen, mit denen sich biologische oder chemische Waffen herstellen lassen. Mehr zu den Hintergründen für diese Razzia im Bericht von Benedikt Strunz.
Das Gewerbegebiet im niedersächsischen Lilienthal unweit von Bremen. In direkter Nachbarschaft von einer Schlosserei, einem Baumarkt und der Feuerwehr hat auch die Firma Riol Chemie GmbH ihren Geschäftssitz. Sie steht im Mittelpunkt der heutigen Durchsuchungsmaßnahmen durch den Zoll und die Staatsanwaltschaft Stade. Der Verdacht der Fahnder wiegt schwer. Verantwortliche der Firma sollen in den vergangenen 3,5 Jahren in mehr als 30 Fällen Chemikalien und Laborprodukte illegal nach Russland exportiert haben. Produkte, die als sogenannte Dual-Use-Güter eingestuft sind. Das heißt, sie können nicht nur zivil, sondern auch militärisch genutzt werden. Die Staatsanwaltschaft bestätigte gegenüber NDR, WDR und SZ Durchsuchungen in insgesamt 7 Firmen und Privaträumen. 50 Einsatzkräfte des Zolls seien wegen des Verdachts auf Verstöße gegen das Außenwirtschaftsgesetz im Einsatz. Unterlagen, die NDR, WDR und SZ einsehen konnten, zeigen, dass es sich bei den exportierten Substanzen teilweise um hochgiftige Chemikalien gehandelt haben soll, die auch für die Produktion von Chemiewaffen benötigt werden, etwa zur Herstellung von Senfgas. Exportgenehmigungen für die Stoffe sollen dabei nicht vorgelegen haben. Außerdem sollen Verantwortliche der Firma aus Lilienthal auch spezielle Schutzausrüstung nach Moskau geliefert haben, die auch für die Produktion von Chemie- und Biowaffen benötigt wird. Auch dies ohne entsprechende Genehmigung. Eine bei einer zurückliegenden Zollkontrolle aufgefundene Rechnung legt außerdem einen weiteren Verdacht nahe. Die Firma aus Lilienthal könnte zudem eine Chemikalie nach Russland exportiert haben, die unter anderem für die Produktion des Nervenkampfstoffes Novichok eingesetzt wird. Experten wie der ehemalige linken Politiker Jan van Aken glauben zwar nicht, dass Russland heute noch an einem umfangreichen Chemiewaffenprogramm arbeitet, ganz eingestellt habe Russland seine Forschung an Chemiewaffen aber wohl auch nicht.
Da brauche ich dann auch schon eine Handvoll von Expertinnen, die wissen, wie man das einsetzt, wie man sich selbst schützt, wie das am besten wirkt. Das heißt, irgendwas in einer Form von einem kleinen Team, das sich mit solchen Giften, ihrer Wirkung und ihrem Einsatz beschäftigt, das muss es schon geben. Also das ist das Mindeste, was ich im Moment in Russland vermuten würde.
Die Exporte aus Lilienthal gingen fast allesamt an den russischen Chemiegroßhändler Kimet mit Sitz in Moskau. Recherchen belegen, dass Kimet nicht nur Krankenhäuser und Universitäten zu seinen Kunden zählt. Zumindest in der Vergangenheit gehörten auch Speziallabore des russischen Nachrichtendienstes FSB und des russischen Militärs zum Kundenstamm der Firma. Die Lieferungen aus Deutschland erfolgten dabei in Kleinstmengen. Für eine industrielle Produktion von Kampfstoffen seien die mutmaßlich exportierten Mengen der giftigen Chemikalien insofern nicht geeignet gewesen, sagt der Chemiewaffenexperte Mirko Himmel von der Universität Hamburg. Dennoch könnten auch Kleinstmengen der entsprechenden Substanzen für Waffenprogramme eine wichtige Rolle spielen, sagt Himmel.
Auch in einem Labor, was Chemiekampfstoffe herstellt, braucht man eine Qualitätskontrolle, eine Analytik, die ebenfalls Referenzsubstanzen benötigt.
Nach Informationen von NDR, WDR und SZ geht der Verfassungsschutz davon aus, dass die Riol Chemie GmbH und weitere der heute durchsuchten Firmen faktisch aus Russland gesteuert werden. Zudem sollen Firmen verantwortlich in der Vergangenheit darüber beraten haben, wie sich Exporte nach Russland verschleiern ließen. Dies sollen abgehörte Telefonate zeigen. Auf Nachfrage wollten sich bisher weder Verantwortliche von Riol Chemie noch von der russischen Kimet zu den Vorwürfen äußern.
Ein Bericht von Benedikt Sturz. 40,1 Grad, das war bisher die höchste registrierte Temperatur in diesem Jahr, gemessen in Hamburg am 20. Juli. Wieder zu heiß war dieser Sommer, nach einer ersten Bilanz beim Deutschen Wetterdienst, zu trocken außerdem und sonnenreich, wie wohl kein Sommer, seit die Daten aufgezeichnet wurden. Was das künftig bedeutet wird, ob es eher die Regel wird als die Ausnahme, Wolfgang Hetfleisch berichtet.
Deutschlandweit schien in den vergangenen 3 Monaten im Durchschnitt fast 820 Stunden lang die Sonne. Der bisherige Rekord aus dem Jahr 2003 lag bei 793 Sonnenstunden. Was vermutlich viele Menschen ausgiebig genossen haben, ist für Meteorologe Andreas Friedrich vom Deutschen Wetterdienst eher Anlass zur Sorge.
In der Summe muss man sagen, ist es schon eher bedrohlich, was wir hier erlebt haben. Denn so viele Rekorde in einem Sommer habe ich in 40 Jahren Deutscher Wetterdienst noch nicht erlebt. Also das ist schon extrem, was wir jetzt in diesem Sommer an Rekorden gebrochen haben.
An vielen Orten wurden neue Hitzerekorde aufgestellt. Ausgerechnet im klimatisch eigentlich eher moderaten Hamburg wurde im Juli sogar die 40-Grad-Marke geknackt. Deutschlandweit lag die durchschnittliche Temperatur seit Juni bei 19,2 Grad Celsius. Nur 3 Sommer seit Beginn der Wetteraufzeichnungen 1881 waren noch wärmer. Fast überall in Deutschland war es sehr trocken. In einigen Regionen, darunter das Saarland, Rheinland-Pfalz und Hessen, fiel Friedrich zufolge nur ein Bruchteil der üblichen Regenmenge.
Die Mitte Deutschlands, der Westen Deutschlands, das ist sozusagen der Dürre-Hotspot, wenn man so sagen darf. In diesen Regionen war es wirklich der trockenste Sommer seit 1881.
Am wenigsten Regen fiel im unterfränkischen Bad Kissingen. Dort waren es im gesamten Sommer gerade mal 28 Liter pro Quadratmeter. Die Folgen der anhaltenden Trockenheit sind unübersehbar. Wenn Binnenschiffer kaum noch Wasser unterm Kiel haben, wenn ständig irgendwo der Wald brennt oder wenn Ernteausfälle die Nahrungsmittelpreise durch die Decke gehen lassen. Für Tim Stäger ist das wenig erstaunlich. Und der Meteorologe vom ARD-Wetterkompetenzzentrum im Frankfurter HR-Funkhaus erwartet, dass es noch schlimmer wird.
Wir haben jetzt in diesem Sommer nur 40% des Regens, der in den Jahren 1961 bis 90 durchschnittlich pro Sommer gefallen ist. Entsprechend wirkt sich das auf die Ökosysteme aus. Und da sieht man die Verletzlichkeit der Natur, die auf diese Klimaänderung gar nicht so schnell reagieren kann. Und entsprechend werden wir immer mehr solche Auswirkungen des Klimawandels zu spüren bekommen.
Die Trockenheit war und ist das größte Problem dieses Sommers, aber nicht das einzige. Vor allem dort, wo die Bebauung besonders dicht ist, ächzen die Menschen immer häufiger unter hohen Temperaturen. Großstädte heizen sich überproportional auf. In diesen Wärmeinseln werde das Leben im Sommer zum Gesundheitsrisiko, sagt Stäger.
Wir hatten dieses Jahr 40 Hitzetage in Frankfurt am Main, Tage mit Höchstwerten über 30 Grad. Durchschnitt ist hier im langjährigen Mittel 4, 5, 6 Hitzetage. Also das ist wirklich ein extremer Unterschied. Die Sterblichkeitspeaks, die in Verbindung mit diesen Hitzewellen stehen, sind eindeutig. Und das sind Zahlen, die zeigen, wie extrem die Problematik ist.
Massive Unwetter, die eine tödliche Flutwelle auslösen, wie vor gut einem Jahr im Ahrtal, sind den Menschen in Deutschland in den zurückliegenden Sommermonaten erspart geblieben. Aber lokaler Starkregen ist ein Phänomen, das mit den sommerlichen Trockenperioden samt hohen Temperaturen verknüpft ist und deshalb weiter zunehmen wird. Die bedrohlich schöne Jahreszeit, die nun zu Ende geht, wird nach Überzeugung der Fachleute künftig eher die Regel sein als die Ausnahme. Es ist nach 2018 und 2019 der dritte Dürresommer in Deutschland binnen 5 Jahren.
Wolfgang Hettfleisch. In Brasilien steht ein Diplomat aus Deutschland unter Mordverdacht. Jetzt ist der Mann international zur Fahndung ausgeschrieben. Anne Herberg.
Der deutsche Diplomat steht unter Verdacht, seinen Ehemann getötet zu haben. Dennoch konnte er am Sonntag aus Brasilien Richtung Deutschland ausreisen. Nun will ihn die brasilianische Justiz per Interpol suchen lassen. Auch die Berliner Staatsanwaltschaft habe sich in die Ermittlungen gegen den deutschen Konsularbeamten eingeschaltet. Es werde derzeit ein Rechtshilfeersuchen an Brasilien vorbereitet, meldete die deutsche Presseagentur mit Bezug auf einen Sprecher der Staatsanwaltschaft am Dienstag. Der 60-jährige Vizekonsul war Anfang August in Rio de Janeiro festgenommen worden. Ihm wird zur Last gelegt, seinen belgischen Ehemann in der gemeinsamen Wohnung im Stadtviertel Ipanema getötet zu haben. Eine Richterin ordnete aber vergangene Woche die Freilassung des Diplomaten an. Sie urteilte, dass die Staatsanwaltschaft eine Frist für das Einreichen von Anklagedokumenten habe verstreichen lassen. Sein Pass musste der Diplomat nicht abgeben. Die Staatsanwaltschaft weist zurück, eine Frist verpasst zu haben. Sie beschuldigte den Mann am Montag und damit einen Tag nach seiner Ausreise aus Brasilien formell des Mordes. Der Diplomat selbst gab laut Polizei an, sein Ehemann sei an einem Freitagabend plötzlich zusammengebrochen und habe sich dabei tödliche Kopfverletzungen zugezogen.
Und dies noch in Angola will die Opposition die Ergebnisse der Parlamentswahlen anfechten. Mehr dazu von Jana Gent.
Keine ausreichenden Informationen in der Schlussphase der Auszählung, keine Protokolle darüber. Das kritisiert die größte Oppositionspartei UNITA und fordert, das endgültige Endergebnis der Wahl müsse ausgesetzt werden. In sozialen Netzwerken vermuten viele Angolanerinnen und Angolaner Wahlbetrug. Die meisten davon sind junge Menschen, die für die Opposition gestimmt hatten. Der Kandidat der UNITA, Adalberto Costa Junior, hatte bereits vergangene Woche gefordert, die Stimmauszählung international überprüfen zu lassen. Bei früheren Wahlen in Angola waren die Ergebnisse oft wochenlang umstritten. Ob es sich diesmal ähnlich lange hinzieht oder, wie von manchen Analysten befürchtet, es Proteste geben könnte, ist derzeit unklar. Gestern Abend war die langjährige Regierungspartei MPLA zur Siegerin der Wahl erklärt worden. Präsident João Lourenço wurde damit bestätigt und trat seine zweite Amtszeit an. In einer ersten Reaktion versprach er Dialog und Verständigung. Knapp 51% waren für die MPLA das bisher schlechteste Ergebnis seit 1975. Die Partei regiert seit der Unabhängigkeit von Portugal. Nun hat sie keine Zweidrittelmehrheit mehr und ist bei Gesetzesvorhaben auf die Zustimmung einer anderen Partei angewiesen. Die UNITA erhielt rund 44% der Stimmen und damit ihr bisher bestes Ergebnis.
Jana Gent am Ende dieser Ausgabe der Informationen am Abend um 19.05 Uhr hören Sie die Kommentare hier im Deutschlandfunk. Ein Thema, die Reparaturarbeiten am Konzept für die Gasumlage. Mein Name ist Jasper Barenberg. Danke fürs Hören. Bis bald.